Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Lena Pyritz herzlich willkommen. Buschbrände oder Hitzewellen, solche Extremereignisse könnten in den kommenden Jahrzehnten mit dem Klimawandel deutlich zunehmen und dann bis zu 30% der Lebensräume von Landtieren bedrohen, warnt eine aktuelle Studie. Mehr dazu gleich im Interview mit einer der Forscherinnen. Aber zuerst geht es um einen besonderen Jahrestag. Übermorgen ist es genau 40 Jahre her. Am 26. April 1986 explodiert Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl. Bis heute der schwerste Reaktorunfall der zivilen Kernenergie. 10 Tage lang treten damals große Mengen radioaktiver Stoffe aus, lagern sich auf Böden ab, hinterlassen Spuren in Pflanzen und Tieren und natürlich in den Menschen vor Ort. Ein Gebiet von rund 4.200 Quadratkilometern wird evakuiert. Insgesamt mehr als 300.000 Bewohnerinnen und Bewohner sind betroffen. Jetzt, 40 Jahre später, lässt sich das gesundheitliche Erbe dieser Reaktorkatastrophe genauer beschreiben. Dagmar Röhrlich hat den Stand der Forschung recherchiert.
In den ersten Stunden und Tagen waren vor allem Feuerwehrleute und Betriebsmitarbeiter extrem hohen Strahlendosen ausgesetzt. Hunderttausende Menschen bekamen jedoch mittlere und niedrige Dosen ab, die Liquidatoren, die nach dem Unfall aufräumten, evakuierte und die Bewohner kontaminierter Regionen. Der havarierte Reaktor hatte 10 Tage lang radioaktive Stoffe freigesetzt, darunter Jod-131, das Schilddrüsenkrebs erzeugen kann.
Schilddrüsenkrebs ist die Krebsart, die wir am häufigsten untersuchen, weil sie am deutlichsten mit Strahlenexposition zunimmt. Besonders bei jüngeren Menschen unter 18 Jahren.
Erklärt Stephen Chanock vom US National Cancer Institute. Schätzungen zufolge soll das radioaktive Isotop bis 2015 rund 5000 zusätzliche Schilddrüsenkrebsfälle in der Region verursacht haben. Um zu erforschen, ob Strahlung das Tumorwachstum auf spezifische Weise prägt, haben Chanock und sein Team das Erbgut von Hunderten dieser Tumoren sequenziert.
Es gibt zwar noch keinen klinischen Test, den Ihr Arzt heute einfach anordnen würde, aber wenn man das gesamte Genom des Tumors sequenziert und auf bestimmte Weise auswertet, dann gibt es 4 oder 5 Merkmale, die zusammen auftreten. So erkennen wir ein Profil.
Vor allem kleine Lücken im Erbgut und größere Umlagerungen nahmen zu. Ein Hinweis auf Brüche in beiden DNA-Strängen. Wenn die Zelle solche Schäden repariert, können DNA-Stücke falsch zusammengesetzt werden.
So können neue Verbindungen entstehen, die das Tumorwachstum in Gang setzen. Dass das passiert, wird mit steigender Dosis wahrscheinlicher.
Das Team fand auch heraus, dass die Brüche, Lücken und das falsche Zusammensetzen umso öfter auftraten, je jünger der Mensch war, der der Strahlung ausgesetzt wurde. Doch einen einfachen molekularen Fingerabdruck, der zeigt, das hier ist eindeutig ein strahlenverursachter Tumor, den fanden die Forscher nicht.
Sobald ein Krebs einmal in Gang kommt, organisiert und richtet er die Zellen vollkommen neu aus. Die Spuren der Strahlung treten dann in den Hintergrund. Sichtbar ist vor allem das, was den Tumor antreibt, aber nicht mehr eine ganze Reihe eindeutiger Strahlenveränderungen.
Aktuell forschen Stephen Chanock und sein Team daran, wie Brustkrebs durch die Strahlung beeinflusst wird.
Brustkrebs ist deshalb interessant, weil Jod-131 nicht nur in die Schilddrüse geht, sondern auch verstärkt bei Frauen aufgenommen wird, die stillen. Viele dieser Frauen sind heute in ihren 60ern, also in einem Alter, in dem Brustkrebs auch unabhängig von Tschernobyl am häufigsten auftritt. Deshalb untersuchen wir, ob es hier einen zusätzlichen Effekt gibt. Bislang können wir das nicht eindeutig sagen.
Noch grundsätzlicher ist eine andere Frage. Hat die Strahlung genetische Spuren hinterlassen, die an die nächste Generation weitergegeben wurden? Untersucht wurden dafür 130 Kinder, die nach der Havarie gezeugt und zwischen 1987 und 2002 geboren wurden. Die Forscher sequenzierten Blutproben von Eltern und Kindern und suchten nach Mutationen im Genom der Kinder, die bei den Eltern nicht vorkommen, also nach Veränderungen, die in einer Ei- oder Samenzelle oder kurz nach der Befruchtung neu entstanden sind.
Wir wussten außerdem sehr genau, wie viel Strahlung Mutter und oder Vater erhalten hatten. Das Ergebnis? Wir sehen keine Zunahme von Mutationen.
Das heißt nicht unbedingt, dass es überhaupt keinen Effekt gibt. Doch für eine breite Vererbung strahlenbedingter Mutationen gäbe es keinen Beleg, so die Forscher.
Dagmar Röhrlich über die gesundheitlichen Folgen der Havarie in Tschernobyl. Er wird als Black Summer bezeichnet. 2019-2020 brannten in Australien große Flächen, begünstigt durch außergewöhnliche Dürre und Hitze und den Klimawandel, der das Risiko für extremes Feuerwetter erhöht. Durch die Buschbrände starben damals Milliarden Tiere, Ökosysteme verkohlten. Jetzt warnt ein Team im Fachjournal Nature Ecology and Evolution, in Zukunft könnten viele Lebensräume weltweit von solchen Extremereignissen betroffen sein. Eine unterschätzte Gefahr für den Artenschutz? Darüber habe ich vor der Sendung mit einer der Autorinnen gesprochen, Stefanie Heinicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Erste Frage, wie groß ist der Anteil der Lebensräume, der betroffen sein könnte?
Also in einem Szenario, das den aktuellen Entwicklungen nahe kommt, könnten bereits 2050 um die 15% der Verbreitungsgebiete von Landwirbeltieren mindestens zwei Arten von Extremereignissen ausgesetzt sein. Und bis 2085 könnte dann dies auf mehr als ein Drittel des Verbreitungsgebietes von Landwirbeltieren ansteigen.
Ein Drittel der Lebensräume von an Land lebenden Tierarten bis 2085, haben Sie jetzt gesagt, könnte von Extremereignissen bedroht werden. Bei wie viel Grad Klimaerwärmung wäre das ein realistisches Szenario?
Also da reden wir von ungefähr 3,5 Grad Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Und wenn wir uns aber ein Szenario anschauen, wo wir unterhalb von 2 Grad Klimaerwärmung bleiben, dann sind weniger als 10% des Verbreitungsgebietes von Landwirbeltieren betroffen. Also schon ein großer Unterschied.
Bis zum Jahr 2085 dann auch berechnet?
Genau.
Multiple Extremereignisse, also Waldbrände, Hitzewellen, Überschwemmungen. Welche Art von Ereignissen dürfte denn Ihren Modellen zufolge besonders zunehmen oder besonders Einfluss entfalten?
Also wir sehen, dass Hitzewellen eindeutig das Extremereignis sind, das am stärksten zunehmen könnte. Also sehen wir schon, dass 2050 bis zu 75% der Verbreitungsgebiete von Arten Hitzewellen ausgesetzt sein können. Und überraschenderweise waren aber Flächenbrände das zweitstärkste Extremereignis. Da sehen wir bis 2050, dass ungefähr auch 15% der Verbreitungsgebiete betroffen sein könnten. Und das steigt dann bis 2085 auf 25% an. Wir sehen, dass einzelne Extremereignisse wirklich massive Auswirkungen auf Tiere haben können. Also in einzelnen Hitzewellen oder Waldbränden können Tausende von Tieren sterben. Und auch diese multiplen Extremereignisse, da gab es zum Beispiel eine Studie, die sich die Feuer in Australien 2019, 2020 angeschaut hat. Und die haben gezeigt, wenn es Feuer gab und davor eine Dürre, dann waren Tiere und Pflanzen um 27-40% stärker betroffen, also ein stärkerer Populationsrückgang, als wenn es nur Feuer gab. Und das zeigt halt auch wirklich diese Gefahr von diesen multiplen Extremereignissen.
Welche Lebensräume dürften denn von solchen Extremereignissen besonders betroffen werden? Und kann man anhand Ihrer Daten dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, welche Artengruppen vielleicht in Zukunft besonders betroffen sein könnten?
Ja, also wir haben uns zwei verschiedene Sachen angeschaut. Wir haben uns zum einen erstmal artenreiche Regionen angeschaut und da sehen wir, dass halt auch artenreiche Regionen, zum Beispiel im Amazonas oder Südostasien, besonders stark von diesem Anstieg von multiplen Extremereignissen bedroht sein könnten. Wir haben uns aber auch verschiedene Ökoregionen angeschaut und da sehen wir, dass eher so mittlere Breiten von diesen multiplen Extremereignissen bedroht sein könnten. Und wenn wir uns verschiedene Artengruppen anschauen, dann sehen wir schon, dass Amphibien und Reptilien relativ stärker betroffen sein könnten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie generell kleinere Verbreitungsgebiete haben und dann ist es einfach wahrscheinlicher, dass bei einzelnen Arten ein größerer Anteil des Verbreitungsgebietes dann auch betroffen ist.
Wenn wir noch kurz auf die Methodik schauen dahinter, Sie haben also unterschiedliche Klimaprojektionen und Verbreitungskarten für landlebende Tierarten miteinander verschnitten, kombiniert. Wie präzise können denn die darauf aufbauenden Modelle sein?
Ja, also das Besondere an unserer Studie ist, dass wir nicht nur die Ergebnisse von Klimamodellen benutzt haben, also so Temperatur und Niederschläge, sondern auch von Klimafolgenmodellen. Und die können auch überflutete Gebiete simulieren oder von Bränden betroffene Gebiete. Und dadurch, dass wir 5 verschiedene Klimamodelle benutzt haben, 6 verschiedene Klimafolgenmodelle, können wir schon auch diese Variabilität oder diese Unsicherheit in diesen Modellen auch mit berücksichtigen. Aber eine Einschränkung ist, wir haben die derzeitigen Verbreitungsgebiete von den Tieren benutzt. Das heißt, es gibt den Ansatz oder man sieht ja auch, dass sie ihre Verbreitung anpassen können. Trotzdem sehen wir, dass halt wirklich die so große Flächen die Extremereignisse zunehmen werden und in so kurzem Zeitraum, dass es jetzt unwahrscheinlich ist, dass die Tiere sich massiv daran anpassen könnten.
Indem sie zum Beispiel auf andere Lebensräume ausweichen würden.
Genau, genau.
Im Prinzip zeigt Ihre Studie, dass Artenschutz zum großen Teil deckungsgleich mit Klimaschutz ist. Wird dieser Zusammenhang in der Wissenschaft und auch in der öffentlichen Debatte Ihrer Einschätzung nach ausreichend berücksichtigt?
Ja, ich würde sagen, in der Debatte ist das schon klar angekommen, aber es fehlt auch oft die Finanzierung halt, um wirklich diese Naturschutzmaßnahmen dann auch umzusetzen. Und da sehe ich schon noch eine Lücke, weil auch einfach andere Bedrohungen so stark sind für den Naturschutz, also vor allem halt die Lebensraumzerstörung. Und dass da ein großer Fokus natürlich von dem Naturschutz auch drauf ist, diese Dinge erstmal anzugehen, während Klimawandel vielleicht noch ein bisschen weiterer Zukunft zu liegen scheint. Aber wir zeigen hier halt, es ist nicht nur der langsame Anstieg der Temperatur, der eine Bedrohung für Tiere sein könnte, sondern wirklich halt auch dieser starke Anstieg an diesen Extremereignissen und multiplen Extremereignissen, die unbedingt in der Naturschutzplanung und in der Implementierung berücksichtigt werden müssen.
Ein Team um die Biologin Stefanie Heinicke warnt vor den Folgen von klimabedingten Extremereignissen für Landtiere, wenn die Treibhausgasemissionen nicht deutlich gedrosselt werden. Ammoniak ist als Ausgangsstoff für Dünger bekannt. Gerade ist die Substanz in den Schlagzeilen, denn Iran ist einer der wichtigsten Produzenten und Exporteure von Ammoniak. Ein großer Teil des Welthandels damit wird durch die Straße von Hormus abgewickelt. In Zukunft könnte Ammoniak vielleicht aber auch eine Rolle in der Energiewende spielen, um unabhängiger von Benzin und Diesel zu werden. Auch gerade ein großes Thema angesichts des Iran-Kriegs. Die Fachwelt tüftelt jedenfalls daran, Motoren so umzubauen, dass sie mit reinem Ammoniak laufen. Als klimaneutraler Treibstoff. Frank Grotelüschen zeichnet die Entwicklung der Idee nach und beginnt mit einem Blick in die USA.
27. Juni 2025. Am Stadtrand von Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina spielt sich eine alltägliche Szene ab. Der Motor eines Pickups startet. Aber die Maschine stottert ein wenig und das hat seinen Grund.
It is a prototype.
Es ist ein Prototyp, das erste Auto der Welt, das mit reinem Ammoniak fährt, ohne weitere Kraftstoffzusätze. Dann läuft der Motor rund und der Wagen des US-Startups First Ammonia Motors dreht ein paar Runden in der Gegend. Bis heute sind einige Testkilometer mehr zusammengekommen.
Und da wurden bereits über 400 Meilen auf Straßen, auf Highways, den Berg hoch und so weiter schon zurückgelegt mit dem Fahrzeug, jetzt mit dem Ammoniakantrieb.
Sagt Gunter Kolb vom Fraunhofer Institut für Mikrotechnik und Mikrosysteme in Mainz. Sein Team hat geholfen, ein Problem des Ammoniakmotors zu lösen. Zwar taugt Ammoniak grundsätzlich als Kraftstoff für einen Verbrennungsmotor.
Allerdings hat es nicht so gute Flammeigenschaften, wie das fossile Kohlenwasserstoffe haben, wie Diesel oder Benzin. Man muss also Zusatzstoffe zugeben. Zum einen kann man Diesel nehmen.
Doch genau das wollten die Entwickler vermeiden, denn
man möchte halt natürlich vorzugsweise nur einen einzigen Tank in einem Fahrzeug haben und deswegen ist die Idee halt dann teilweise das Ammoniak in Wasserstoff aufzubrechen und das zuzumischen dem anderen Ammoniak und dann verbrennt es gut in der Maschine.
Gunter Kolb und seine Leute entwickelten die dafür nötige Technologie, einen sogenannten Cracker, untergebracht im Motorraum.
Das ist ein Stapel von Metallplatten, die eben kleine Kanäle tragen und in den kleinen Kanälen ist Katalysator reinbeschichtet. Das ist eine Technik, die ganz ähnlich ist zu dem, was man heute bereits kennt in den Fahrzeugen.
Der Katalysator spaltet Ammoniakmoleküle auf in Stickstoff und Wasserstoff. Dieser Wasserstoff kurbelt dann die Verbrennung des restlichen Ammoniaks an. Die Energie, die der Cracker zum Aufspalten benötigt, kommt aus den Abgasen.
Am Anfang haben wir noch zwei spezielle weitere Reaktoren drin, die elektrisch beheizt sind, um den Prozess zum Laufen zu bringen. Und dann heizen die Abgase und auf die Art und Weise lässt sich das ganz gut darstellen.
Der Motor stößt kein CO2 aus, denn Ammoniak enthält keinen Kohlenstoff. Aus dem Auspuff kommt etwas anderes, und zwar hauptsächlich
Stickstoff und Wasser.
Wird das Ammoniak mit grünem Wasserstoff erzeugt, mit Hilfe etwa von Solar- oder Windstrom, ist die Verbrennung im Prinzip klimaneutral. Allerdings ist Ammoniak giftig und braucht einen sorgsamen Umgang. Ein weiterer Haken?
Es entsteht halt auch eine Substanz noch, die eine spezielle Reinigung erfordert. Stickstoffoxid, ja, N2O. Da sind wir auch dran, da Entwicklungen vorzunehmen.
Konkret arbeiten die Fachleute an einem Abgaskatalysator, der das NO2 unschädlich machen soll. Ein Vorteil jedenfalls wäre, dass sich konventionelle Verbrennungsmotoren recht einfach auf Ammoniak umrüsten ließen. Die Tanks könnten als simple Drucktanks ausgelegt werden, ähnlich wie bei Autos, die mit Flüssiggas fahren. Allerdings müssten sie größer sein als ein Benzintank. Die Energiedichte von Ammoniak ist nur etwa halb so groß wie die von Benzin. Doch Gunter Kolb sieht auch noch andere Einsatzfelder.
Die Anwendungsbereiche sind da vielfältig für Ammoniakmotoren. Also das kann sowohl im Bereich von Nutzfahrzeugen liegen, ja, so Fernverkehrs-LKWs, Baumaschinen, auch stationäre Anwendungen und dann auch der maritime Bereich.
In der Schifffahrt also. Auf absehbare Zeit dürfte sie auf Verbrennungsmotoren angewiesen bleiben. Und hier gelten Schiffe, die mit grünem Ammoniak unterwegs sind, als durchaus zukunftsträchtig.
Ammoniak als klimaneutraler Treibstoff, Frank Grotelüschen hat darüber berichtet. In seinem Roman 20.000 Meilen unter dem Meer schreibt der französische Schriftsteller Jules Verne darüber. Die Begegnung mit einem Riesenkraken, gegen den sich die Besatzung des U-Boots Nautilus wehren muss. Mythen über solche gigantischen Kraken, Kalmare oder Tintenfische, die alle zu den sogenannten Kopffüßern gehören, die gibt es viele. Die Wissenschaft kann wiederum viele Fragen zur Entwicklung und Verhalten der Tiere nicht beantworten, weil es nur sehr wenig fossile Überreste gibt. Doch jetzt schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Science, in der Kreidezeit gab es knapp 20 Meter große Kopffüßer, die in den Meeren auf Jagd gingen. Wie die Fachleute darauf kommen, weiß Michael Stang.
Bislang galten nur Meeresreptilien und Haie als urzeitliche Jäger der Tiefsee. Ein Team um Yasuhiro Iba von der Universität im japanischen Hokkaido erweitert diese Reihe jetzt um Kopffüßer. Zu dieser Gruppe gehören auch die heute noch lebenden Tintenfische und Kraken. Bislang gab es wenig Erkenntnisse über die urzeitliche Rolle dieser Tiere, denn sie gehören zu den Weichtieren und verfügen kaum über Skelettteile, die versteinern können. Eine Ausnahme gibt es aber, der Kieferapparat.
Und dieser Kieferapparat sieht aus wie so ein Papageienschnabel,
erklärt Jörke Mutterlose von der Ruhr-Universität Bochum, der an der aktuellen Studie beteiligt war. Die Kiefer sind sehr klein, bei heutigen Tieren meist nur wenige Millimeter groß. Das japanisch-deutsche Team hat nun solche fossilen Schnäbel untersucht. Es gab bereits Funde aus Kanada und nun weitere aus Japan, insgesamt 27 Exemplare. Die ältesten sind 100, die jüngsten rund 70 Millionen Jahre alt. Diese Kiefer waren deutlich größer als die heutigen, mehrere Zentimeter lang. Mithilfe digitaler Methoden und künstlicher Intelligenz konnten die Paläontologen die Kiefer dreidimensional rekonstruieren und im Vergleich mit heutigen Kopffüßern auf deren einstige Körperlänge schließen.
Also diese Rekonstruktionen haben dann Körperlängen bis zu maximal 19 Metern ergeben.
19 Meter lange Riesenoktopoden. Das ist deutlich länger als die damaligen großen Meeresreptilien wie Mosasaurier oder Plesiosaurier. Selbst frühe Haie kamen auf nur 10 Meter Körperlänge. Die Forscher beschreiben anhand ihrer Analysen auch das Fressverhalten der Kopffüßer. Demnach haben sie ihre Nahrung mit den Armen geangelt und dann stückweise mit dem Schnabel zerkleinert. Die Paläontologen entdeckten dort bestimmte Muster.
Offensichtlich haben dann die Hartteile, also Außenskelette, Innenskelette, Abriebspuren auf diesen chitinigen Elementen des Unterkiefers hervorgerufen. Und da sind Striemen, das wäre ein Hinweis dann auf Nutzung durch Abrieb von Hartteilen von Beute.
Fleisch stand auf dem Speiseplan, neben Muscheln und Krebsen auch Belemniten und Ammoniten, beides längst ausgestorbene andere Weichtiere. Letztere sind für ihre spiralförmig gewundenen Häuser bekannt. Die Nahrungspalette war vermutlich noch größer.
Das wäre dann die nächste Stufe in der Nahrungspyramide, dass sie eben auch Fische verspeist haben. Aber das haben wir so ein bisschen vorsichtig formuliert.
Denn weiche Fische hinterlassen keine Kratzspuren im Kiefer, so Jörg Mutterlose. Die neuen Erkenntnisse zeigen aber in jedem Fall, dass diese kolossalen Tiere in der späten Kreidezeit oft auf die Jagd gingen. Die Abnutzungsspuren sind deutlich. Einigen Cephalopoden, wie die Kopffüßer wissenschaftlich genannt werden, fehlten bereits 10% des einstigen Kieferapparates.
Nach diesen Befunden scheinen dann Cephalopoden innerhalb der Nahrungskette eine wichtigere Rolle oder eine höher einzustufende Rolle in der Nahrungspyramide oder Position in der Nahrungspyramide eingenommen zu haben, als wir bisher das so annehmen und vermuten.
Sie waren also keineswegs nur Beutetiere, sondern nahmen eine Rolle ein, die bisher nur großen Wirbeltieren zugeschrieben wurde.
Riesige Oktopoden könnten in der Kreidezeit zur Spitze der Nahrungspyramide gezählt haben. Michael Stang hat darüber berichtet. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen von heute mit Lukas Kohlenbach.
Zwei verschiedene Infusionslösungen helfen Kindern mit septischem Schock gleich effektiv. Ärzte können in der Notfallmedizin verschiedene Infusionslösungen verwenden, um den Flüssigkeitshaushalt von Patienten wieder auszugleichen. Die einen enthalten nur Kochsalz, andere sind ein Gemisch aus verschiedenen Elektrolyten. Diese Mischungen sind dem menschlichen Blutplasma etwas ähnlicher. Kindern mit septischem Schock wird je nach Verfügbarkeit mal die eine oder die andere Lösung verabreicht. Doch bislang war unklar, ob beide gleich effektiv und sicher sind. Studien hatten unterschiedliche Ergebnisse gezeigt. Da der Verdacht auf eine Sepsis bei Kindern recht selten ist, war es schwer, mehr zuverlässige Erkenntnisse über die verschiedenen Infusionslösungen in Studien zu gewinnen. Daher haben sich Notfallambulanzen aus den USA, Kanada und 3 weiteren Ländern zusammengetan und konnten so gemeinsam Daten von mehr als 9000 Fällen sammeln. Im Fachjournal New England Journal of Medicine kommt das internationale Forschungsteam zu dem Schluss, beide Infusionslösungen sind gleichermaßen effektiv und sicher.
Birkhühner können die Farbe Rot schlecht erkennen.
Das könnte mit ein Grund dafür sein, dass Birkhühner in den französischen Alpen besonders häufig gegen die mit roten Flaggen markierten Seile von Skiliften fliegen und dabei sterben. Darauf weisen französische und belgische Biologen im Journal of Experimental Biology hin. Für ihre Forschung haben sie die Retina von 2 lebenden Birkhühnern aus verschiedensten Winkeln fotografiert und ganz genau ausgemessen. Außerdem haben sie von einem verstorbenen Birkhuhn die Netzhaut entnommen und daran untersucht, welche Sehsinneszellen das Birkhuhn besitzt. Basierend auf ihren Forschungsergebnissen schlagen die Studienautoren vor, Flaggen mit Schwarz-Weiß-Mustern an den Skiliftseilen anzubringen.
Daten der UK Biobank wurden in China zum Kauf angeboten.
Das hat die britische Regierung eingeräumt. Angebote zum Kauf der Daten seien auf der Website des chinesischen Online-Händlers Alibaba aufgetaucht. Es seien aber keine Käufe abgewickelt worden, hat der britische Minister für Technologie Ian Murray gesagt. Inzwischen seien die Daten gelöscht. In der UK Biobank sind Informationen über die Gesundheit von mehr als 500.000 Personen aus Großbritannien gespeichert. Die Studienteilnehmer werden seit rund 20 Jahren von Forschenden regelmäßig befragt und untersucht. Universitäten aus aller Welt können auf die Daten zugreifen und sie für ihre Forschung nutzen.
Wenn andere Abwehrmechanismen fehlen, entwickeln Rochen Augenflecken.
Solche auffälligen Flecken, die in ihrem Aussehen Augen ähneln, kennt man zum Beispiel von den Flügeln mancher Schmetterlingsarten oder vom Gefieder eines Vs. Aber auch manche Rochenarten bilden Augenflecken aus. Ein Forschungsteam der Universität Stockholm hat durch den Vergleich von mehr als 500 Rochenarten untersucht, wie sich die Augenflecken im Laufe der Evolution entwickelt haben. Im Fachjournal Nature, Ecology and Evolution schreiben die Studienautoren, dass vor allem kleine Rochenarten Augenflecken ausbilden. Sie besitzen keine anderen Strategien, um Angreifer zu verschrecken. Einige größere Rochen können Fressfeinde hingegen mit einem giftigen Stachel abwehren. Es gibt auch Rochenarten, die Elektroschocks abgeben können.
Immer mehr deutet auf einen baldigen El Niño hin.
Die Temperaturen an der Meeresoberfläche im äquatorialen Pazifik würden aktuell rapide ansteigen, berichtet die Weltwetterorganisation WMO. Sie geht davon aus, dass zwischen Mai und Juli ein El Niño-Phänomen einsetzen könnte. Dieses alle 2 bis 7 Jahre natürlicherweise eintretende Wetterphänomen beginnt immer mit steigenden Temperaturen an der Meeresoberfläche.
Sternzeit, 24. April. Rettung für das Paranal-Observatorium. Erleichterung bei Himmelsfans weltweit. Der geplante Industriekomplex in unmittelbarer Nähe zum Very Large Telescope wird doch nicht gebaut. Damit bleibt die Atacama-Wüste das astronomische Paradies auf Erden. Ein chilenisches Unternehmen wollte eine riesige Anlage für die Herstellung von grünem Wasserstoff errichten. Und das nur rund 10 Kilometer vom Cerro Paranal mit den Instrumenten entfernt. Der Produktionskomplex sollte viele Quadratkilometer groß sein. Zudem hätte es in der Region mehr Straßenverkehr und einen neuen Hafen gegeben. In der Folge hätten Lichtverschmutzung, Erschütterungen des Bodens, Staub und Luftturbulenzen die astronomischen Beobachtungen stark erschwert. Das Werk in der Wüste bedrohte nicht nur Paranal, sondern auch das extrem große Teleskop ELT, das die europäische Südsternwarte gerade in der Nachbarschaft errichtet. Auch für das geplante Gammastrahlenobservatorium CTAO wären die Aussichten düster gewesen. Nirgendwo sonst stehen so viele Weltklasse-Teleskope wie in der Atacama-Wüste. Der Vorfall zeigt, dass auch nach mehr als 60 Jahren Profi-Astronomie im Land der gesetzliche Schutz der perfekten Sichtbedingungen nicht ausreicht. Als die Pläne des Unternehmens publik geworden waren, bekam die Astronomie enorme Unterstützung in Chile selbst und weltweit. Diskussionen und Proteste fruchteten offenbar. Das Unternehmen zog sein Ansinnen zurück. Das Very Large Telescope liefert also weiter herausragende Bilder und Messdaten, ohne Störlicht und Staub.
Das war Forschung aktuell für heute. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und bis bald.